Aktuell läuft ja die Leichtathletik-Europameisterschaft und ich finde das sehr spannend, da den Wettkämpfern zuzuschauen, wie sie unterwegs sind, welchen Einsatz sie bringen, was sie alles für Opfer bringen für diesen Moment. Und dann gibt es ja diese Fälle, das tut einem wirklich leid, da hat jemand trainiert, auf diesen Moment hingearbeitet und dann heißt es, warum ist der Startplatz frei geblieben, beim Aufwärmen verletzt. Was hat man alles für diesen Moment gegeben? Also stellen wir uns das mal vor, so ein Marathonläufer, der jetzt da mitkämpfen will, der ein halbes Jahr vor diesem großen Lauf steht, der ansteht und er ist ja auch nur ein Mensch und er liebt gutes Essen und er liebt es, Zeit mit netten Menschen zu verbringen. Er könnte jeden Abend Pizza essen, er könnte jeden Abend lange aufbleiben, auf sein Training verzichten und niemand würde ihn daran hindern, würde sagen, hey, du bist doch ein Mensch, genieß das doch einfach, was du genießen kannst. Niemand würde zu ihm sagen, das darfst du nicht. Aber er entscheidet sich anders. Er lebt anders. Er steht morgens früh auf, obwohl er vielleicht auch gerne mal früh länger schlafen würde. Er verzichtet auf manches Essen. Er geht laufen, auch wenn es regnet oder jetzt in diesem Jahr, wenn es die ganze Zeit eigentlich viel zu heiß ist, um Sport zu machen. Er sagt manchmal Nein zu Dingen, auf die er eigentlich Lust hätte. Und wenn man ihn fragt, warum machst du das? Warum verzichtest du auf so vieles? Da würde er wahrscheinlich sagen, nicht sagen, weil ich mich hasse. Weil ich mir das einfach verwehre. Er würde sagen, ich habe ein anderes Ziel, mir ist was anderes wichtiger. Alles, auf was er verzichtet, alles, wo er sich zurücknimmt, wo er seine Wünsche hinten anstellt, dient diesem einen Ziel, am Ende oben auf dem Siegertreppchen zu stehen und die Goldmedaille umgehängt zu bekommen. In unserer Gesellschaft gibt es ja manchmal nur noch die eigene Frage, die uns bewegt, mit der wir uns beschäftigen. Was möchte ich eigentlich? Was ist mein Wunsch, mein Ziel, meine Gedanken? Was fühlt sich für mich gut an? Was macht mich glücklich? Und wenn dann irgendwas meinem Verlangen nicht entspricht, dann fällt das hinten runter. Die logische Konsequenz ist ja, ich will das haben, also nehme ich es mir. Ich brauche das, also kaufe ich das. Und wir können uns ja mittlerweile auch alles kaufen. Und selbst wenn es das hier nicht mehr gibt, dann wird es von irgendwoher eingeflogen. Es gibt das ganze Jahr über Bananen, Orangen und so weiter. Auch so ein Beispiel. Wir verzichten da nicht mehr drauf. Und dann kannst du im Februar auch Erdbeeren essen. Die schmecken zwar nichts und die sind völlig komisch. Aber hey, wenn ich im Februar Lust habe auf Erdbeeren, auch das ist kein Problem. Das geht. Und dazu werden wir geprägt. Darüber denken wir oftmals nach. Und die Frage ist, gibt es vielleicht nicht doch auch einen anderen Weg, der vielleicht auch ein guter Weg für uns ist? Gerade dann, wenn wir, wie im Moment, über Liebe, Beziehungen und Sexualität nachdenken. Gibt es Gründe, auch in diesem Bereich sich vielleicht zurückzunehmen? Gibt es Gründe, warum man auch auf Dinge warten kann? Wir wollen heute eine besondere Perspektive auf dieses Thema einnehmen und ja, vielleicht klingt auf der einen Seite manches von dem, um was es heute geht, so, dass du sagst, es klingt ziemlich verstaubt, das habe ich vielleicht auch so wahrgenommen oder so mitgenommen, aber eigentlich sind wir doch da schon längst lange drüber hinweg, das kann man doch so heute nicht mehr sagen, das ist gesellschaftlich doch nicht mehr akzeptiert. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir uns diesem Thema auch mal stellen. Dass wir auch über Dinge reden, die wir vielleicht gesellschaftlich so gar nicht mehr als Mehrheitsmeinung finden und um ehrlich zu sein, die auch innerhalb von Gemeinden nicht mehr die gängige Meinung sind. Im vergangenen Jahr ist eine große, ich nenne es mal Ethik, auch wenn ich es nicht als Ethik bezeichnen würde, also ein Buch darüber, wie verhält man sich als Christ, erschienen mit dem Titel Wege zur Liebe. Und vieles, was darin steht, ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Aber es ist kein Spiegel von dem, was Gottes Wort zum Thema Liebe sagt. Und so kommt das Stück für Stück auch in unsere Kreise rein und vielleicht ist es trotzdem wieder wichtig, zurückzugehen, ausgehend von dieser Prämisse, die wir schon bei jeder dieser Fragen, die wir uns gestellt haben, gesagt haben, es gibt einen Gott, der uns liebt und der will das Beste für uns. Auch in diesem Bereich der Sexualität, der Beziehungen, Ehe und von Single-Sein. Also warum lohnt es sich zu warten, warum lohnt es sich auf manches zu verzichten? Und wir schauen auf einen kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 6, Vers 18 bis 20. Da schreibt Paulus, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Dieser kurze Text, der gibt uns einige gute Hinweise dazu, wie ein Leben, was Gott die Ehre gibt, aussieht, auch im Gegensatz zu unserer Gesellschaft, wie so eine heilige Sexualität aussehen kann. Und es geht eigentlich ja sogar um mehr als jetzt nur Sexualität, eigentlich um unser ganzes Leben, um all das, was mit unserem Leben zu tun hat. Die Frage, warum machen Christen einen Unterschied in ihrem Verhalten? Was ist der Grund, was ist die Motivation dazu? Und dazu mehrere Gedanken aus diesem Text. Das erste ist, heilige Sexualität beginnt mit dem Wissen um Versuchung. Der Korintherbrief, gerade der erste Korintherbrief, gibt uns ja einen sehr guten Einblick, den Paulus uns da gewährt, in diese Stadt in Korinth, eine Hafenstadt in der Antike. Der Apostel nennt ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die gerade die Gemeinde beschäftigen. Ich habe jetzt ein Bild gesehen, so ein scherzhaftes Bild, wo einer geschrieben hatte, Paulus würde jetzt ChatGPT, also die KI, bemühen, um den Korintherbrief zu schreiben. Und dann gibt er da ein, hey KI, schreib mir mal einen Brief an die Gemeinde in Korinth, die eigentlich alles, was man falsch machen kann, falsch machen. Und so einen Eindruck hat man ja, wenn man den Korintherbrief liest, da sind so viele Baustellen in dieser Gemeinde, die Paulus alle irgendwie abarbeiten muss. Und kommt natürlich auch auf diesen Bereich der Beziehungen und der Sexualität zu spielen. Es war in Korinth zum Beispiel ganz normal, und das war jetzt nicht nur in Korinth so, das war in der ganzen griechisch-römisch geprägten Welt ganz normal, dass ein Mann eine Ehefrau hatte. Das ist jetzt ja erstmal auch relativ normal. Und dann hat man aber gesagt, ja, das ist gut, du hast die Ehefrau, die ist so für den Haushalt und das Häusliche und die Familie, aber das ist ja nichts Schönes. Mann, du brauchst mehr. Also ist es ganz in Ordnung, dass du auch noch eine weitere Ehefrau hast und die ist dann zum Beispiel für den Spaß da. Und dann kannst du auch noch eine haben für die Feiertage und so weiter. Also leb dich aus, Mann. Genieß das. Nutze die Triebe, die in dir stecken. Das war die gängige Praxis und das Ganze wurde dann noch dadurch erweitert, dass es akzeptiert war, dass man, wenn man zum Beispiel Händler war und einen Handelsabschluss getroffen hat, dass man dann danach mit seinen Handelspartnern in irgendeinen Tempel gegangen ist, meistens zu den Tempel der Gottheit, die zu der eigenen Zunft gepasst hat. Und dann hat man da diesen Handelsabschluss auch noch gefeiert mit Prostituierten, die im Tempel angestellt waren. Also Sexualität konnte ausgelebt werden, solange sie nicht öffentliches Ärgernis erregt. Und für viele der Korinther war es also eine ganz klare Norm. Die finden wir hier einige Verse vor dem Predigtabschnitt, wo es einfach heißt, diese Aussage, alles ist uns erlaubt. Alles ist erlaubt. Wir leben, wie wir wollen. Die große Freiheit, alles zu tun, alles zu lassen. Das, was für mich gerade richtig erscheint, was sich gut anfühlt. Und ganz ehrlich, das klingt gar nicht so viel anders, als heute vielleicht manche Leute in unserer Gesellschaft auch sagen würden. Wir leben die große Freiheit, uns ist alles erlaubt, der Markt der Möglichkeiten so groß. Und ja, klar, wir leben in einem freien Land. Wir genießen ja alle die Freiheiten, die wir haben. Wir freuen uns darüber. Die Freiheit nehmen wir uns auch einfach, aber ist deswegen, nur weil alles möglich ist, deswegen auch gleich alles gut, was wir machen können. Nur weil es sich scheinbar gut anfühlt für mich. Und hier setzt Paulus einen anderen Punkt. Sein Bild von Beziehungen ist ein anderes. Er bringt da etwas anderes mit. Die Bibel legt ja Wert darauf, dass Gott unser Leben in gute Ordnung bringt. Dass er alles schon in gute Ordnung geschaffen hat, ganz am Anfang. Er hat das wunderbar gemacht. Durch die Sünde, durch den Sündenfall, kommt dann ja einiges durcheinander. Die gute Ordnung wird Stück für Stück zerstört. Und Gott gibt deswegen ja einige Regeln. Er als Erfinder des Spiels kann auch Spielregeln ergänzen und neu erfinden. Gibt die mit hinein, dass man in diesem ganzen Chaos, in dem wir leben, auf den Trümmern des Paradieses, trotzdem noch verhältnismäßig gut Leben gestalten kann. Und dazu gehört auch zu diesen Ordnungen, dass auch ein Reden über Ehe, über Beziehungen, über Sexualität dazugehört. Und wir werden jetzt in den beiden Wochen, in den nächsten Wochen das noch vertiefen. Nächste Woche nochmal mehr auch zum Thema Sexualität hören und dann übernächste Woche auch das Thema Single-Sein noch in den Blick nehmen, weil das alles mit dazugehört, genauso wie wir schon über Liebe und auch über Ehe gesprochen haben. Und Paulus, es ist hier wichtig, an dieser Stelle den Korinthern zu sagen, ja, ihr habt ganz viel Freiheit, aber nur weil ihr frei seid, ist eben nicht alles gut. Und dass auch nicht jeder Kontakt, den ich habe, mir am Ende wirklich hilft. Klar kann ich alles ausprobieren. Ich kann bei allem mitmachen. Aber ob es am Ende hilfreich ist, das muss ja offen bleiben. Die, die letzte Woche im Gottesdienst da waren, die haben das ja mitgekriegt, wie Obin erzählt hat. Er hat angefangen mit einer Zigarette und am Ende war er beim Heroin. Der Kontakt mit was jetzt für manche normal ist, hat ihn so tief hineingebracht. Das war nicht gut. Die Freiheit hatte er ja, aber es hat ihm nicht genutzt. Und Paulus geht jetzt hier nicht auf Drogen oder Suchtmittel ein, sondern nimmt eben den Blick der Sexualität mit ein. Und er schreibt, beginnt dann hier ja, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was meint er hier mit sexueller Unmoral? Da steht im Text ein Wort, das kennen wir vielleicht aus etwas anderem Zusammenhang, Porneia, leitet sich das Wort für Pornografie zum Beispiel ab. Und all das, was unter diesem Begriff Unzucht, würde vielleicht Luther das übersetzt haben, sich da hineinfindet, heißt, das ist der Bereich, wo Sexualität außerhalb des Rahmens gelebt wird, den Gott dafür gedacht hat. Gott hat einen Rahmen für Sexualität gegeben und dieser Rahmen ist nicht vor und er ist nicht neben und er ist nicht außerhalb der Ehe, sondern innerhalb der Ehe. Das ist der Rahmen, den Gott uns dafür gibt. Paulus geht ja noch weiter. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar in seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Und ich höre schon den Einwand, der jetzt ganz gerne wieder kommt, dass dann Leute sofort sagen, ja, das war ja wieder typisch, die Christen. Die haben doch da ihren Sextick. Da legen sie immer so den Wert drauf, da zeigen sie mit Fingern auf Leute und sagen, die sind schlecht und so weiter, das ist das Problem und alles andere lassen sie unter den Tisch fallen. Da decken sie das Mäntelchen der Liebe drüber. Und natürlich ist es gut und wichtig, dass wir nicht nur darüber sprechen, wie wir unsere Beziehungen leben und wie wir Sexualität leben. Es ist genauso wichtig, dass wir darüber reden, wie wir eigentlich mit unserer Zeit umgehen. Es ist genauso wichtig, dass wir darüber sprechen, wie gehen wir mit unserem Geld um, was Gott uns gibt, wie gehen wir mit den Gaben um, die wir uns haben, wie zügeln wir unsere Zunge und so weiter. Der Unterschied zwischen all diesen Bereichen und der Sexualität ist aber der, dass die Sexualität einen ganz intimen Bereich von uns Menschen umfasst. Einen sehr verletzlichen Bereich. So eng lassen wir sonst niemand an uns ran wie in diesem Bereich. Da kann vieles kaputt gehen, wenn Dinge nicht in die gute Richtung laufen. Und deswegen bringt Paulus ja hier diese Aufforderung, meidet das oder flieht der Unzucht, heißt es auch in anderen Übersetzungen. Meidet diese Gefahrenquelle, wenn sie euch zur Gefahr wird. Sexualität ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist ein großartiges Geschenk, was Gott in uns hineingelegt hat. Eine unglaublich schöne Sache, eine große Kraft. Aber diese Kraft hat wie vieles andere im Leben eben auch Schattenseiten. Da, wo ich sie überhöhe, wo sie das einzig Zentrale im Leben wird, da, wo sie letztendlich zum Gott wird, wird Sexualität genauso wie Geld, wie Macht, wie Erfolg, was auch immer es ist, zu einem wirklichen Problem. Es wird mich nicht zum Positiven beeinflussen. Wo ich sie nicht zügeln kann und möchte, wird sie mich beherrschen und sie wird mir definitiv schaden und im schlimmsten Fall auch meistens noch mindestens einer anderen Person. Wenn nicht sogar noch mehr. Und hier ist Abstand gefordert. Hier brauche ich ein klares Nein an diesen Punkten, wo ich sage, das möchte ich nicht. Gefahrenquellen und Versuchungen sind hoch. Manche Kämpfe gewinnt man nicht durch Stärke, sondern nur, dass man wegläuft. Dass man wirklich da eine Grenze zieht. Deshalb gehört zu einem heiligen Leben manchmal auch ein entschiedenes Nein und eine entschiedene Grenze, die man dazu setzt. Nein zu Pornografie. Nein zu Beziehungen außerhalb der Ehe. Nein zu Situationen, die mich verführen würden oder verführen könnten. Eben nicht, weil Sexualität schlecht ist, sondern weil Gott sich was Gutes damit gedacht hat und einen guten Rahmen dafür gegeben hat. Und weil uns klar sein muss, es gibt einen anderen Antrieb, damit umzugehen, als das, was vielleicht in uns drin an Wünschen steckt und das, was uns die Gesellschaft sagt, was uns jeden Abend im Fernsehen präsentiert wird, wie das gelebt wird. Man hat sich kaum gesehen und schon muss man doch zusammen dann auch irgendwo im Bett landen. Aber ist es das wirklich? Ist das die einzige Motivation, nur weil uns das präsentiert wird oder gibt es noch was anderes? Ich glaube, Paulus zeigt uns hier etwas anderes und das ist das Zweite. Heilige Sexualität fragt nach Gottes Ehre. Und hier muss uns eins klar sein, hier gibt es jetzt einen deutlichen Unterschied. Und vielleicht sagst du, ich will eigentlich gar nicht als Christ leben, ich bin einfach nur heute so mal hier. Dann wird das für dich komisch vorkommen und dann siehst du auch keinen Grund, warum du dich danach richten solltest. Aber für jemand, der von sich aus sagt und für sein Leben bestimmt, Jesus soll die Richtung in meinem Leben vorgeben, Jesus ist der Herr meines Lebens und ich richte mich nach ihm und nach seinem Wort, dann ist diese Frage, die ich gesellschaftlich gestellt bekomme, was möchte ich, was fühlt sich gut an, was macht mich glücklich, nicht die erste Frage, die mich bewegen sollte. Es scheint ja gesellschaftlich die Konsequenz zu sein, das, was mir entspricht, was meinem Verlangen entspricht, das mache ich halt, dann sollte ich es tun. Hier werde ich mir selbst zum Gesetz, ich setze meine Grenzen, ich setze das, was für mich richtig ist. Lust und Genuss werden zum höchsten Gut. Abwarten, sich zurücknehmen, das möchte ich nicht. Dinge nicht machen, auf Dinge zu verzichten, das tut weh. Und das soll vermieden werden. Und für dieses Denkkonstrukt gibt es ein Wort, das heißt Hedonismus. Hedonismus setzt Genuss und Lust auf Platz 1 und alles, was dem entgegenspricht, das muss ausgeklammert werden, das darf nicht sein. Viele Menschen sind von diesem System geprägt und es ist letztlich nichts anderes, als vor allen Dingen um sich zu drehen. Was tut mir gut, was will ich, was kann ich mir gönnen, wie bin ich erfolgreich und alles, was nicht passt, das fliegt aus dem Leben raus. Dann brauche ich eine bestimmte Ernährung, um das genießen zu können, alles andere fliegt raus. Dann brauche ich bestimmte Freunde und wer mich nicht erfolgreich werden lässt, wer mir nicht hilft, das Leben in vollen Zügen zu genießen, dann fliegen die anderen halt auch raus. Und wenn ich einen Partner habe, der mich nicht besser macht, dann muss der auch weg. Es geht nur um mich. Und Paulus bringt aber eine andere Perspektive, wenn ihr sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wer mit Gott lebt, der verzichtet auf was. Der hat einen anderen Blick. Wer sich nach seinen guten Regeln ausrichten will, hat einen anderen Fixpunkt. Nicht mehr die inneren Triebe, nicht mehr Selbstverwirklichung ist das höchste Ziel, sondern Jesus bestimmt mein Leben. Er gibt die Richtung vor. Schließlich gilt für einen Christen das, was Paulus hier schreibt. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch. Tempel kannten die Menschen in Korinth. Ich weiß nicht, wie viele Tempel es in dieser Stadt gegeben haben wird, aber das war eine ganze Menge. Für diesen Gott, für jenen Gott. Und jeder Tempel war besonders gestaltet. Schon die Äußerlichkeiten, die Verzierung, was da sonst noch stand, brachte ja irgendwas zum Ausdruck, welches Ressort sozusagen dieser Gottheit entsprach. Wer jetzt da für Ernte war und wer für Handel war und wer für Wetter und sonst irgendwas. Das heißt, man kann an dem Tempel schon erkennen, um welchen Gott es hier eigentlich geht. Und somit muss der Wohnort zur Gottheit passen. Wenn Paulus hier schreibt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid ein Tempel Gottes sozusagen, dann muss es ja für die, in denen Gott lebt, Folgendes gelten. Gott wird uns ja in der Bibel immer wieder als heiliger Gott vorgestellt. Er sagt das ja selbst, ich bin heilig und er fordert dann ja von den Israeliten, aber das wird im Neuen Testament ja auch aufgegriffen, ihr sollt auch heilig leben. Heilig heißt ja zunächst mal, einfach ausgedrückt, erstmal gar nichts anderes als abgesondert. Rausgenommen aus dem Normalen, anders als das Gewöhnliche. Und Gottes Andersartigkeit zeigt sich natürlich in einem viel größeren Maße als jetzt von irgendeiner Pfanne, die an den Tempel gekommen ist. Gottes Andersartigkeit zeigt sich daran, dass bei ihm kein Raum für falsch ist, kein Raum für Böses, kein Raum für Sünde, kein Egoismus. Und dementsprechend soll dann ja auch der Tempel, in dem Gott lebt, genau das widerspiegeln. Ein solcher Ort sein. Fromme Juden, die zum Tempel nach Jerusalem wollten, die mussten sich vorbereiten. Selbst die Priester konnten ja nicht einfach so in den Tempel reingehen. Die mussten spezielle rituelle Waschungen haben, damit sie sich diesem Gott nähern konnten, damit sie sich bestimmt gereinigt hatten. Und jetzt sagt Paulus, Gott wohnt in euch, wenn ihr Christen seid. Wenn ihr mit Jesus lebt, ist Gott euch ganz nahe gekommen. Er ist nicht mehr fern. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist sein Geist in dir. Er will das Leben bestimmen. Und die Frage ist, passt dein Leben dazu? Passt dein Leben dazu, dass Gott in dir wohnt? Sprichst du diese Sprache? Zeigst du das nach außen? Gott wohnt in den Menschen, die ihm nachfolgen. Und was bedeutet das? Auf den Körper übertragen? Mein Körper gehört eben nicht mehr mir. Mein Körper ist ein Gegenort der Gegenwart Gottes. Und das widerspricht dem Gedanken dieser Zeit. Da heißt es ja schließlich, mein Körper existiert für mein Vergnügen, Selbstbestimmungsrecht. Ich mache mit meinem Körper, was ich will. Und bei Paulus wäre die Sicht, nein. Dein Körper existiert als allererstes zur Ehre Gottes. Und daraus leitet sich natürlich auch ein anderer Blick an, wenn ich über Sexualität und Beziehungen nachdenke. Hier fragen wir ja gerne, wie weit kann ich denn gehen? Was ist noch erlaubt? Wie weit, bis ich über den Rand falle sozusagen? Aber wenn ich mit Jesus lebe, wäre doch die Frage viel eher, ehrt das Gott, was ich mache? Was ich tue? Wie ich lebe? Sinkt mein Leben sozusagen dauerhaft, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre mit dem, was ich tue? Wenn der Heilige Geist tatsächlich in uns lebt, verändert das unser Leben, jeden Lebensbereich, ganz egal, was es umfasst. Unser Reden, unser Denken, unser Handeln und auch unsere Sexualität. Die Sexualität in Gottes gutem Rahmen der Ehe zu halten, ist also keine Frage von Regeln, von Moral, sondern es ist eine Frage der Beziehung zu Gott. Ist er mir so wichtig, dass ich das tue? Wer Gottes Gegenwart liebt, möchte Gott auch mit seinem Körper ehren. Aber ist es so einfach möglich? Können wir das einfach so aus uns heraus machen, wo doch alles in uns, außerhalb von uns, eine ganz andere Sprache spricht? Was hilft uns, den Blick zu verändern? Und auch das zeigt uns Paulus, heilige Sexualität lebt aus dem Evangelium. Paulus schreibt ja hier zum Abschluss, Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Und hier kommen wir zum Kern von eigentlich allem. Nicht nur die Sexualität, sondern zum Kern unseres ganzen Lebens, das Evangelium, die beste Nachricht. Paulus sagt ja eben nicht, verhalte dich richtig, damit Gott dich annimmt. Tu das Gute, damit Gott dich annimmt. Nein, er sagt, du bist bereits erkauft worden. Gott hat schon für dich bezahlt. Jesus hat dein Leben, sein Leben für dich gegeben. Er hat alles für dich gegeben, den höchsten Preis mit seinem Blut, mit seinem Leben, sein Sterben für uns. Und darum gehört ja ein Christ nicht mehr sich selbst. Wer getauft wird, bekennt das ja ganz offensichtlich und zeigt das am eigenen Leben. Ich sterbe und ich stehe wieder auf. So wie Jesus gestorben und auferstanden ist, das gilt jetzt für mich. Da ist eine andere Richtung. Paulus schreibt an die Galater, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Da ist was Neues entstanden. Und deswegen leben Christen anders. Nicht, weil sie dazu gezwungen sind, das zu tun, nicht, weil sie Angst haben müssen, sondern weil sie, so wie wir das schon von Kind an gelernt haben, aus Dankbarkeit für das größte Geschenk, so leben, wie es Gott ehrt. Und das umfasst dann eben auch Sexualität und Beziehungen. Ich lebe nicht mehr für meine Wünsche, für mein Verlangen. Ich lebe zuerst für Jesus, für meinen Retter. Und nein, das bedeutet nicht, dass Christen keine Kämpfe spüren. Dass immer alles gut ist. Dass da keine Versuchungen auf uns warten, auch im Bereich der Sexualität. Christen sind nicht perfekt. Christen führen auch nicht automatisch die besseren Ehen. Christen überschreiten Grenzen, die sie vielleicht niemals überschreiten wollten. Wir sind ja auch immer noch Menschen. Aber das Gute an der guten Nachricht ist, Gott nimmt uns an. Er nimmt uns an, auch mit den Fehlern, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Wir können nichts tun, was seine Liebe zu uns kleiner macht. Das heißt nicht, dass wir einfach so drauf losleben können, aber wir müssen an unseren Fehlern, an unserer Vergangenheit nicht verzweifeln. Wir können Vergebung immer wieder erleben, ganz egal, was geschehen ist. Heilige Sexualität beginnt hier mit dem Evangelium. Ja, wer sein Leben an Gottes Maßstäben ausrichtet, der kann erleben, dass Gott auch beschenkt, dass Gott sich dazustellt. Und heilige Sexualität ist mehr als nur Enthaltsamkeit und zu sagen, zu warten. Das ist mehr als Regeln zu leben. Es ist mehr als Moral. Das wäre zu einfach, einfach nur du darfst nicht zu sagen. Aber es fängt damit an, dass wir bereit sind, auch darüber zu sprechen. Und auch wenn wir vielleicht schon ganz lange Erfahrung in dem Bereich haben, trotzdem müssen wir diese Dinge immer wieder hören und müssen auch darüber uns Gedanken machen, uns damit beschäftigen, weil wir sonst die Sprache verlieren dazu. Sonst erzählen alle anderen was und wir können nichts mehr dazu sagen. Weihnachten hören wir uns auch jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte an, obwohl wir sie kennen. Weil wir es immer wieder brauchen. Weil wir immer wieder diese Erinnerungen brauchen. Heilige Sexualität bedeutet, Gott mit unserem Körper, ja letztendlich mit unserem ganzen Leben zu ehren. Und das umfasst ja eben auch mehr als nur den Bereich der Beziehungen. Heilige Sexualität beginnt mit dem Wissen um Versuchung, fragt nach Gottes Ehre und lebt aus dem Evangelium. Und das betrifft auch das ganze Leben. Versuchungen lauern ja nicht nur im Bereich der Sexualität, auch an anderen Stellen. Gottes Ehre können wir mit allem in unserem Leben suchen und auch unser ganzes Leben lebt aus seiner Vergebung und seiner Gnade. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir sind teuer erkauft. Als Christen ist es unser Auftrag in dieser Welt, gerade auch in einer Gesellschaft, die ganz anders geprägt ist, als wir das kennen, einen positiven Gegenpol zu setzen. Menschen, die das wissen und Menschen, die das zeigen. Die größte Freude, die wir haben können, liegt nicht darin, dass wir jeden Wunsch bekommen und jedem Wunsch zu folgen. Ein großer Philosoph in meinem Leben ist mein kleiner Neffe. Und als wir Familientreffen hatten und meine Mutter gesagt hat, wir wollen doch jetzt mal noch ein Bild machen, und der Kleine sprang im Garten von meinen Eltern herum, und dann wurde ihm gesagt, die Oma wünscht sich, dass du auch mit aufs Bild kommst. Dann sagt der Kleine, nicht jeder Wunsch muss erfüllt werden. Und das ist eine grundsätzliche Regel, aus der wir leben können. Nicht jeder Wunsch muss erfüllt werden, nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden. Die größte Freude, die wir haben, ist, dass wir Jesus Christus gehören und ihm ehren. Und das auch mit unserem Körper. Ich bete mit uns. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du uns teuer erkauft hast, dass du uns so annimmst und dass du uns so liebst, dass wir dir gehören dürfen, dass du uns einlädst in diese Beziehung mit dir. Und Herr, wir sind so reich beschenkt, dass wir eigentlich den ganzen Tag nur Danke sagen können für das, was du uns gegeben hast. Und wir können das gar nicht nur sagen, sondern wir können es ja auch mit unserem Leben weitergeben, dass wir uns an dir ausrichten, an deinen guten Gedanken für unser Leben, für unsere Beziehungen, für all das, was uns bewegt. Und danke, dass du uns auch annimmst, da wo wir es nicht geschafft haben, dass das kein Grund ist, dass du uns deine Liebe verwehrst, sondern dass du auch gerade dann da bist und wir immer wieder kommen können, immer wieder Vergebung erleben können. Herr, gib uns die Kraft dazu, den Mut, unser Leben zu deiner Ehre zu führen, auch unsere Beziehungen, auch den Bereich der Sexualität, dass wir in guter Weise auch davon reden, dass wir ermutigen dazu, auch da, wo Menschen vielleicht gerade in den Ermutigung brauchen, da in Situationen stehen, herausgefordert sind, dass wir selbst auch erkennen, wo sind wir in dem Bereich versucht, wo leben wir, erleben wir die Gefahren, die dahinter stehen und dem auch fliehen können und da nicht straucheln müssen. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben und dein gutes Wort, was uns immer wieder zeigt, du liebst uns. Und auch da, wo du uns gute Hinweise fürs Leben gibst, nicht, tust du das nicht, um uns zu unterdrücken, um uns zu knechten, sondern du willst das Beste für uns. Amen.